Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Es war die Lehre aus der Finanzkrise. Nie wieder sollten die Steuerzahlenden die Zeche allein zahlen, wenn Banken in Schieflage geraten. Die Antwort der EU war die Bankenunion. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht endgültig entschieden, diese Bankenunion ist rechtens. Was das bedeutet, erklären wir gleich. Und wir sprechen mit einem ihrer schärfsten Kritiker, dem FDP-Politiker Frank Schäffler. Am Frankfurter Hauptbahnhof gab es heute eine Andacht für den getöteten 8-jährigen Jungen. Über den mutmaßlichen Täter haben wir heute einige neue Details erfahren. Nach den Briten haben jetzt auch die USA Deutschland förmlich gebeten, sich militärisch an einer Mission in der Straße von Hormuz zu beteiligen. Das sind einige unserer Themen bis Mitternacht. Alle europäischen Banken müssen in einen Rettungsfonds einzahlen. Aus diesem Fonds sollen Banken gerettet werden können, wenn sie in Schieflage geraten. Das ist die eine Säule der Europäischen Bankenunion. Die zweite: die Aufsicht über die wichtigsten Banken in der Eurozone haben nicht mehr die nationalen Behörden, sondern die Europäische Zentralbank. Beide Säulen sind hoch umstritten. Trotzdem hat das Bundesverfassungsgericht heute entschieden, die Bankenunion ist rechtens. Außerdem hat das Gericht aber heute auch noch mit einer anderen Verhandlung begonnen. Da geht es darum, dass die EZB Staatsanleihen von Krisenstaaten kauft. Eine Entscheidung steht noch aus, aber das Gericht hat da heute schon sehr große Zweifel angemeldet. Gudula Geuter erklärt das alles.
Bis in den Abend hatten die Verfassungsrichter mit Klägern, Vertretern der Bundesregierung und Sachverständigen diskutiert. Ab 10 Uhr morgens soll es weitergehen. Die Fragen, die die Richter des Zweiten Senats in den kommenden Monaten entscheiden müssen, reichen sehr weit. Es geht um den Umgang mit Billionen von Euro und um die Frage, ob sich das Bundesverfassungsgericht in bisher nicht dagewesener Weise gegen den Europäischen Gerichtshof auflehnt. Seit 2015 haben die Zentralbanken in Europa unter der Führung der EZB Mario Draghis für 2,6 Billionen Euro Anleihen gekauft, zum allergrößten Teil Staatsanleihen. Schon früher hatten die Richter am Bundesverfassungsgericht Anleihekäufe sehr misstrauisch verfolgt, aus Sorge, die EZB könne in Wahrheit Wirtschafts- und nicht Währungspolitik betreiben und aus Sorge, dass sich Staaten auf diese Weise finanzieren könnten, anstatt zu sparen. Das fürchten Verfassungsbeschwerdeführer auch für das aktuelle Programm des Quantitative Easing und seine Staatsanleihenkäufe im Rahmen des sogenannten PSPP auf dem Sekundärmarkt. Am Rand der mündlichen Verhandlung widersprach dem der Staatssekretär im Finanzministerium, Jörg Kukies.
Wir sehen ja auch, dass die Staatsverschuldung seit der Etablierung des Ankaufsprogrammes europaweit zurückgegangen ist und nicht angestiegen ist. Aber wir glauben im Endeffekt, dass die Europäische Zentralbank im Rahmen ihrer Kompetenzen agiert hat.
In einem früheren Verfahren hatte der Europäische Gerichtshof in Luxemburg auf Drängen der deutschen Kollegen entschieden, die EZB ist zwar unabhängig, wird aber rechtlich kontrolliert. Und der EuGH hatte auf Vorschlag der Verfassungsrichter Kriterien aufgestellt, die verhindern sollten, dass sich Staaten bequem auf die Finanzierung per Notenpresse verlassen. Darunter war etwa eine Frist, die zwischen Ausgabe und Ankauf der Anleihe vergehen müsse. Nur im Ausnahmefall sollten die Notenbanken außerdem die Papiere bis zur Endfälligkeit halten dürfen. Damals mussten die Europarichter diese Kriterien nicht anwenden. Das damalige Programm wurde nie umgesetzt. Jetzt, beim aktuellen Programm, forderten es die Verfassungsrichter wieder ein und der EuGH lehnte ab. Auch ohne solche Kriterien sei das Programm rechtmäßig. Der Berliner Finanzwissenschaftler und Jurist Markus Zickerber vertritt viele der Kläger.
Dieses Urteil ist ein glattes Fehlurteil und wir werden sehen, ob das Bundesverfassungsgericht den Mut hat, es als solches zu bezeichnen.
Am Abend relativierten mehrere Vertreter der Bundesbank allerdings als Sachverständige die Kritik. All die Kriterien, die in einem früheren Programm vielleicht sinnvoll gewesen seien, passten hier überhaupt nicht. Ohnehin ist fraglich, wann und wie die deutschen Richter über die Entscheidung der Luxemburger Kollegen hinwegkommen können. Zu Beginn der Verhandlung sagte Gerichtspräsident Andreas Voskuhle über den EuGH:
Die grundsätzliche Bindungskraft seiner Entscheidung entfällt erst, wenn seine Auslegung der Verträge schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar und daher objektiv willkürlich ist.
Das wäre ein sehr harter Vorwurf. Ob die Hürde damit zu hoch liegt, war allerdings hoch umstritten. Dann könnten EZB und EuGH machen, was sie wollten, fürchtete als Klägervertreter Dietrich Mooswijk. Und der Leipziger Rechtsprofessor Christoph Degenhardt sah das Recht auf Demokratie zwischen europäischen Institutionen zerrieben. Wieder werden die Richter bis in den Abend verhandeln, ob sie dem EuGH widersprechen und was das für Bundestag, Bundesregierung und die Bundesbank bedeuten würde, die im äußersten Fall am Anleihekaufprogramm nicht mehr teilnehmen dürfte. Die Entscheidung wird in einigen Monaten fallen. Entschieden hatten die Richter dagegen zuvor über die Europäische Bankenunion und die Kompetenzen, die dort für Aufsicht und Abwicklung ebenfalls der EZB gegeben werden. Diese Kompetenzen legten die Richter eng aus. Insbesondere betonten sie, die EZB darf nicht selbst entscheiden, welche Kompetenzen sie hat. Grundsätzlich liegt die Bankenaufsicht, so sagen die Richter, nach wie vor bei den Mitgliedstaaten der EU, in Deutschland etwa bei der BaFin. Gerade deshalb entschieden die deutschen Richter aber auch, die Regeln zur Bankenaufsicht sind gerade noch verfassungsgemäß.
Die Bankenunion ist also gerade noch verfassungskonform, sagt das Bundesverfassungsgericht. Gudula Geuter hat uns das Urteil zusammengefasst. Einer, der von Anfang an sehr kritisch gegenüber der Bankenunion war, ist Frank Schäffler. Der Finanzexperte sitzt für die FDP im Deutschen Bundestag. Guten Abend, Herr Schäffler.
Guten Abend, Herr Brandes.
Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht heute eine wichtige Unterscheidung gemacht. Es sagt, mit dem Bankenrettungsfonds wird die Haftung der Banken vergemeinschaftet, aber nicht die Haftung der Staaten. Mit anderen Worten, wir Steuerzahlenden haften also gar nicht. Dann ist doch eigentlich alles gut, oder?
Naja, so kann man das sicherlich auch sehen, aber ich sehe das natürlich anders. Bisher war jede Bankenrettung auch eine Haftung durch den Steuerzahler. Das wird wahrscheinlich auch künftig so sein. Daran wird der Bankenrettungsfonds auch nicht viel ändern. Denn, naja, die Größenordnung der größten 120 Banken in Europa wird kein Rettungsfonds dieser Welt auffangen können, sondern das wird im Zweifel sehr wahrscheinlich wieder der Steuerzahler machen müssen, wenn man nicht dort Einhalt gewährt und Einhalt gebietet.
Aber genau das war doch eigentlich die Idee dieses Bankenrettungsfonds, dass eben die Steuerzahlenden nicht alle Risiken tragen müssen, sondern dass eben die Banken selber diesen Fonds bestücken müssen, weil sie auch selber die Verursacher der Krise sind und waren. Das ist doch im Sinne der Marktwirtschaft.
Naja, das glaube ich halt am Ende nicht, sondern man hat versucht, Zeit zu gewinnen und hat suggeriert, man würde jetzt einen Fonds ansparen, der entsprechend ja dafür einspringt. Wenn eine mittlere Bank in Europa in Schieflage gerät, dann werden die paar Milliarden, die inzwischen in diesem Abwicklungsfonds angespart sind, nicht ausreichen. Und deshalb plant man ja auch, dass der Europäische Stabilitätsmechanismus im Zweifel dafür Kredit gibt.
Aber dieser Fonds wird ja immer weiter aufgestockt. Bis 2024 soll er dann seine Endsumme erreicht haben. Und die ist ja dann doch deutlich größer als, wie Sie jetzt sagen, nur ein paar Milliarden. Also dann könnte man ja damit eventuell doch eine kriselnde Mittelbank retten.
Na, das glaube ich nicht. Denn die großen europäischen Banken, die haben Bilanzsummen von über einer Billion und ja, da wird man nicht mit einem zweistelligen Milliardenbetrag im Zweifel auskommen, sondern es wird dann sehr schnell wieder zu einem systemischen Problem erklärt und dann wird wieder der Steuerzahler oder die Notenbanken als Länder of Last Resort entsprechend einsteigen, also als letzter Rettungsanker.
Wenn jetzt das Verfassungsgericht heute anders entschieden hätte und also die Bankenunion für verfassungswidrig erklärt hätte, wäre das dann wirklich besser gewesen, weil wir dann gar keinen Krisenrettungsfonds mehr gehabt hätten?
Naja, wir haben ja nationale Rettungsfonds und in der Finanzkrise, die ja nicht erst seit gestern begann, sondern die hat ja 2008 schon begonnen, haben wir ja in Deutschland auch eigene Rettungsmaßnahmen gemacht. Jetzt ist es im Kern eine Kollektivierung der Probleme auf europäischer Ebene. Wir schmeißen alles in einen Topf und glauben damit, das Problem besser lösen zu können. Aber wir vergrößern natürlich dadurch auch, ja, das moralisch falsche Verhalten. Das heißt, die Banken werden nicht dazu verleitet, sag ich mal, ihre Bilanzen abzubauen, ihre Risiken zu reduzieren, sondern sie machen das nur auf Druck, aufgrund von Stresstests, aufgrund von ja regulierenden Maßnahmen, aber sie machen das nicht aus eigenem Antrieb heraus. Oder eigentlich müsste doch ein Wirtschaftsunternehmen, wie das ja letztendlich auch eine Bank ist, aus eigenem Antrieb das machen.
Und warum tun sie das nicht?
immer aus der Gefahr heraus, dass in einer Marktwirtschaft Chance und Risiko beieinander liegen. Und wenn man zu viel Risiken eingeht, dann verschwindet man vom Markt. Aber das geschieht eben im Bankensektor leider zu wenig. Die Schieflagen führen nicht dazu, dass die Banken vom Markt verschwinden, sondern sie werden im Zweifel vom Steuerzahler gerettet.
Aber warum ist das so? Warum verhalten sich die Banken nicht wie ein Wirtschaftsunternehmen?
Weil wir nicht im Bankensektor in einer Marktwirtschaft leben, sondern in einer monetären Planwirtschaft. Die Banken hängen letztendlich am Tropf der Europäischen Zentralbank. Das ist ja auch Teil dieser Auseinandersetzung jetzt vom Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht beklagt ja auch, dass wir im Grenzbereich sind, dass also die Europäische Zentralbank mit ihrem Anleihenaufkaufprogramm eben auch andere Ziele verfolgt, eben nicht nur die Inflationsrate im Blick hat, sondern eben auch, die Banken rettet. Hätten wir ein anderes Zinsniveau in Europa, dann wäre der Anteil der notleidenden Kredite nicht so, wie er jetzt ist, sondern er wäre erheblich höher. Und das würde dazu führen, dass die Banken noch mehr Probleme hätten. Und deshalb ist das, was die Europäische Zentralbank macht mit dem Anleihenkaufprogramm, ein Bankenrettungsprogramm gewesen, das sie jetzt vermutlich in den nächsten Wochen weiter verschärfen wird.
Ja, dieses Anleiheprogramm, darüber hat das Verfassungsgericht heute ja auch verhandelt, aber noch nicht entschieden. Und in diesem Verfahren hat der Gerichtspräsident ja auch sehr deutlich gesagt, dass er dieses Anleihekaufprogramm sehr, sehr kritisch sieht. Heißt das, rechnen Sie damit, dass das Verfassungsgericht diese Anleihekäufe stoppen wird?
Das wird man sehen. Das Verfassungsgericht hat ja immer einen Spagat versucht. Es hat immer die aktuellen Maßnahmen durchgewunken und hat dann für die Zukunft neue Hürden aufgebaut. Meine These ist, dass sie versucht, Hürden aufzubauen für künftige Maßnahmen der Europäischen Zentralbank. Aber meine Befürchtung ist, dass die Europäische Zentralbank eben ganz neue Köcher aufmachen wird. Ich vermute, sie wird künftig Aktien kaufen, so wie es die japanische Notenbank auch macht, um so die Unternehmensfinanzierung versuchen zu beschleunigen.
Und was wäre daran dann so schlimm?
Unternehmensanleihen kaufen. Also sie wird einen anderen Weg gehen als der jetzt beklagt wird.
Was wäre daran dann so schlimm?
Ja, man würde natürlich einen weiteren Bereich aufmachen, wo man im Kern die Marktwirtschaft zerstört. Also bislang hat die Europäische Zentralbank den Zins kaputt gemacht. Den Zins für Staatsanleihen, für Unternehmensanleihen, für die Sparer. Künftig macht sie auch die Aktienmärkte kaputt, wenn sie immer einen größeren Anteil letztendlich durch Zentralbankgeld letztendlich benutzt, um zu stimulieren. Ja, dann manipuliert sie die Marktwirtschaft und damit auch die Freiheit. Das ist kein einfacher Vorgang, der hier stattfindet, sondern im Kern ruiniert sie unser Geldwesen.
Was sollte sie denn stattdessen tun?
Ja, wir brauchen wieder einen Weg zu einer konventionellen Geldpolitik. Wir müssen wieder einen Weg zu marktwirtschaftlichen Zinsen finden. Und deshalb muss sie im ersten Schritt die Übernachtfazilität abbauen. Also das, was Banken bezahlen müssen, wenn sie über Nacht Geld bei der EZB parken, die 0,4%, die darf sie nicht weiter erhöhen, sondern die muss sie sukzessive zurückfahren. Weil das führt nur dazu, dass die gesunden Banken in Europa weiter Schwierigkeiten bekommen und die anderen Banken, denen schon schlecht geht, die werden künstlich am Leben gehalten. Wir werden noch mehr Probleme bekommen, dass wir noch mehr Zombie-Banken in Europa bekommen, die nur so künstlich am Leben gehalten werden durch die niedrigen Zinsen.
Sagt Frank Schäffler, FDP-Finanzexperte und Mitglied des Deutschen Bundestages. Wir haben das Gespräch früher am Abend aufgezeichnet. Wer heute mit seinen Kindern Zug fahren musste, hat vielleicht ein bisschen mehr Abstand zur Bahnsteigkante gehalten als normal. Die Tat eines Mannes, der gestern in Frankfurt offenbar wahllos einen Jungen und seine Mutter vor einen Zug gestoßen hat, diese Tat hat ganz Deutschland entsetzt. Doch über das Warum wissen wir auch heute nichts. Eines aber wissen wir seit heute genau. Mit der deutschen Einwanderungspolitik hat diese Tat nichts zu tun. Matthias von Lieben.
Es war ein sehr besonnener und konzentrierter Auftritt von Innenminister Horst Seehofer, als er gemeinsam mit den Chefs von Bundespolizei und Bundeskriminalamt vor die Presse trat. Das Entsetzen über die Tat am Frankfurter Hauptbahnhof stand auch ihm ins Gesicht geschrieben.
Wir alle sind noch tief bestürzt, von diesem kaltblütigen Mord gestern am Frankfurter Hauptbahnhof. Ein solches Ereignis macht uns alle fassungslos und trifft uns mitten ins Herz.
Seehofer drückte seine Anteilnahme gegenüber der Mutter des verstorbenen Jungen aus, bedankte sich bei Polizei und Bahnpersonal und hob besonders die Zivilcourage der Passanten hervor, die den Täter am Frankfurter Hauptbahnhof verfolgt hatten, bevor er festgenommen werden konnte.
Ich darf Ihnen versichern, dass wir alles tun, damit der mutmaßliche Täter auch einer gerechten Bestrafung zugeführt wird.
Noch schweigt der 40 Jahre alte Mordverdächtige, nachdem er gestern einen 8 Jahre alten Jungen am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen fahrenden Zug gestoßen hatte. Der Junge wurde dabei getötet. Seine Mutter sowie eine weitere 78-jährige Frau, die der mutmaßliche Täter aufs Gleis schubsen wollte, konnten sich retten. Der genaue Tathergang wird derzeit rekonstruiert, so Oberstaatsanwältin Nadja Niesen, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main.
Dann wurden bereits und werden natürlich auch weiterhin zahlreiche Zeugen vernommen werden. Uns zur Verfügung stehendes Videomaterial wird ausgewertet und dann werden wir natürlich auch warten, ob der Beschuldigte im weiteren Verlauf der Ermittlungen sich zu der Tat äußern wird. Er soll seit 2006 in der Schweiz leben, er soll verheiratet sein und Vater von 3 Kindern sein.
Der Mann eritreischer Herkunft lebt seit 13 Jahren im Kanton Zürich in der Schweiz mit einer sogenannten Niederlassungsbewilligung. Ein Aufenthaltsstatus, der ihm seit 2008 ein unbeschränktes Aufenthaltsrecht in der Schweiz zugesteht. Diesen Status bekommen Ausländer oder Ausländerinnen nur, wenn man 10 Jahre lang ein unbescholtener Bürger war, keine Sozialhilfe in Anspruch nahm und auch sprachlich bestens integriert ist. Klar ist damit, mit der großen Flüchtlingsbewegung 2015 und der Migrationspolitik der deutschen Bundesregierung hat dieser Mann nichts zu tun. Dies hatten bereits gestern Politiker von der AfD suggeriert und ein Ende der Willkommenskultur gefordert. Auch Horst Seehofer hatte davor gewarnt, solche Gewaltdelikte vorschnell zu instrumentalisieren. Allerdings, der mutmaßliche Täter wurde seit dem vergangenen Donnerstag von der Schweizer Polizei gesucht. Laut der Kantonspolizei Zürich sperrte der 40-jährige Mann seine Ehefrau und die 3 gemeinsamen Kinder ein, griff anschließend eine Nachbarin an und bedrohte sie mit einem Messer, bevor er fliehen konnte. Daraufhin sei er in der Schweiz zur Festnahme ausgeschrieben worden, bestätigte auch der Präsident der Bundespolizei, Dieter Rohmann. Eine psychische Erkrankung wollte die Frankfurter Staatsanwaltschaft nicht ausschließen. Hinweise, dass der Mann die Tat am Frankfurter Hauptbahnhof als Racheakt für die Schüsse auf einen Eritreer im nahegelegenen Wächtersbach begangen haben könnte, haben sowohl Bundespolizei als auch Staatsanwaltschaft derzeit nicht. Innenminister Horst Seehofer wies noch einmal darauf hin, dass der Täter legal nach Deutschland eingereist sei und daher in diesem Fall auch keine aufenthaltsrechtlichen Verschärfungen nötig seien. Er sagte aber auch:
Man ist nie so gut, dass man nicht noch besser werden kann. Ich sage ausdrücklich, bei einem so grässlichen Verbrechen ist es geradezu die Pflicht der Politik, immer wieder zu überlegen, welche Konsequenzen können wir noch ziehen, um die Sicherheit für die Bevölkerung weiter zu verbessern.
Dazu sollen in den kommenden Monaten unter anderem Spitzengespräche zwischen Innen- und Verkehrsministerium darüber gehören, wie die Sicherheit an Bahnhöfen verbessert werden kann. Dabei soll es unter anderem auch um eine bessere personelle Ausstattung der Bundespolizei gehen, um eine Ausweitung der Videoüberwachung und auch um Möglichkeiten, den Zugang zu Bahnhofsgleisen zu erschweren oder Schutzschranken zu errichten. Man dürfe aber nicht, so Seehofer, den Irrglauben damit verbinden, dass solche Maßnahmen eine solche Tat verhindern könnten. Totale Sicherheit gebe es nie.
Matthias von Lieben war das mit den Ermittlungsergebnissen und der politischen Diskussion nach der Tat von Frankfurt am Main. Dort vor dem Hauptbahnhof fand heute eine Andacht für den getöteten 8-jährigen Jungen statt. Volker Siefert berichtet.
Mehrere hundert Menschen haben sich am Abend vor dem Frankfurter Hauptbahnhof zu einer Andacht für den getöteten 8-jährigen Jungen versammelt. Aufgerufen hatten katholische und evangelische Kirchengemeinden aus Frankfurt. Die Menschen versammelten sich nicht weit von der Stelle, wo der Junge vor den ICE gestoßen worden sein soll. Sie brachten ihre Trauer mit stillem Gedenken zum Ausdruck. Eine Pfarrerin sagte, es gehe jetzt darum, an der Seite der Familie des Jungen zu stehen. Die Kirchen wollten mit der Andacht ein Zeichen dagegen setzen, die Gewalt politisch auszuschlachten.
Volker Siefert berichtete. Es ist 23.29 Uhr. Sie hören die Sendung Das war der Tag im Deutschlandfunk, jetzt mit weiteren Kurzberichten. Die Polizei hat heute in 4 Bundesländern gleichzeitig Razzien gegen Rechtsextreme durchgeführt. Holger Schmidt.
Die Durchsuchungen richten sich gegen insgesamt 10 Personen in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Davon sind 6 Personen beschuldigt in einem Ermittlungsverfahren. Sie sollen dem rechtsextremen Milieu angehören. 4 Personen gelten bislang als unbeteiligte Dritte. Es geht um den Vorwurf, die 6 Personen könnten sich zu einer kriminellen Vereinigung mit dem Namen Sturmbrigade zusammengeschlossen haben. Diese Sturmbrigade könnte der gewaltbereite Teil der rechtsextremen sogenannten Wolfsbrigade sein. Ziel der Gruppierung soll unter anderem ein Wiedererstarken eines freien Vaterlandes nach den germanischen Sittengesetzen sein, sagt die Bundesanwaltschaft. Die Durchsuchungen sollen nun klären, ob und wie gewaltbereit die Gruppierung ist. Festnahmen hatte der Generalbundesanwalt zunächst nicht vorgesehen. Interessant an der Razzia ist, dass der Generalbundesanwalt für ein solches Verfahren gegen eine kriminelle Vereinigung eigentlich gar nicht zuständig ist. Erst bei terroristischen Vereinigungen wird die Bundesanwaltschaft aktiv. Einzige Ausnahme: Wenn ein Ermittlungsverfahren schwere Straftaten wie etwa Mord betrifft, kann der Generalbundesanwalt die Zuständigkeit an sich ziehen. Ob das in diesem Fall geschehen ist, wollte eine Sprecherin der Behörde nicht kommentieren.
Wir haben uns an Meldungen aus Afghanistan gewöhnt, dass wieder irgendwo Zivilisten getötet wurden. Heute lässt ein UN-Bericht aufhorchen. Die Zahl der Getöteten geht zurück, aber die westlichen Alliierten und die Regierung in Kabul töten mehr Menschen als die Taliban. Bernd Muschborowska.
Über 3.800 Zivilisten sind in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in Afghanistan getötet oder verletzt worden, heißt es im Bericht der UN-Mission UNAMA. Das entspreche einem Rückgang von rund 27% gegenüber dem gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Beunruhigend ist dabei die Feststellung, dass erstmals mehr Zivilisten durch Luftangriffe und andere militärische Einsätze der Regierungstruppen getötet wurden, als durch Anschläge und Angriffe der Taliban. Die Zahl der zivilen Opfer, das heißt die Zahl der Toten und Verletzten durch Taliban und andere Aufständische, sei um 43% zurückgegangen, hieß es in dem Bericht. Die Zahl der zivilen Opfer, die durch Regierungstruppen verursacht wurden, sei hingegen um 31% angestiegen. Frauen und Kinder seien die Hauptleidtragenden des Konfliktes in Afghanistan, heißt es in dem Bericht der UNAMA weiter. Während seit Anfang des Jahres 430 Frauen infolge von Kampfhandlungen oder Anschlägen getötet oder verletzt wurden, dokumentierte die UN-Mission in Afghanistan mehr als 1200 Fälle von Kindern als Opfer. Davon fast 330 getötete Kinder und 880 Verletzte.
In Sibirien wüten riesige Waldbrände, Stefan Lark berichtet.
Die Menschen in den betroffenen Gebieten Jakutien, Krasnojarsk und Irkutsk haben längst keine Geduld mehr. In vielen Regionen herrschen für Sibirien ungewöhnlich hohe Temperaturen von 30 Grad und mehr. Starke Winde fachen die Feuer an. Hitze und beißender Rauch werden für die Menschen in den Dörfern und Städten immer mehr zur Belastung. Auf dem Social-Media-Kanal YouTube finden sich Videoclips von Menschen vor Ort, die mit Flashmobs gegen die Untätigkeit der Behörden protestieren. Ein dramatischer Appell, der sich auch an die Weltöffentlichkeit richtet.
Die Machthaber weigern sich, den Katastrophenzustand auszurufen. Es sei angeblich unrentabel, die Brände zu löschen. Was soll das, Leute? Was wollt ihr unseren Kindern hinterlassen? Ausgebrannte Erde? Eine Wüste? Die Menschen hier bitten um Hilfe. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Wir fordern, den Katastrophenzustand in diesen Regionen auszurufen und das nationale Erbe Russlands und der Welt zu retten. Unser Sibirien.
Ihre Forderungen werden nun anscheinend erhört. Etwas spät, denn die Feuer haben sich mittlerweile auf 3,2 Millionen Hektar ausgeweitet. Das entspricht ungefähr der Fläche Nordrhein-Westfalens. Mittlerweile ist bereits an einigen Flughäfen Sibiriens der Flugverkehr wegen Rauchschwaden beeinträchtigt. Regierungschef Dmitri Medvedev spricht von einer komplizierten Situation und rief die Gouverneure auf, zu handeln.
Jeder Leiter eines Föderationssubjekts, jeder Gouverneur muss nun persönlich die Kontrolle über diese Situation übernehmen. Keine allgemeinen Erklärungen abgeben oder mit dem Finger nach oben zeigen, sondern sich persönlich mit diesem Thema befassen.
Umweltminister Dmitri Kabulkin soll nun in die betroffenen Gebiete fliegen, um sich von der Situation persönlich ein Bild zu machen.
Millionen von Bankkunden in Nordamerika sind betroffen von einem Datenhack. Mehr dazu von Martina Butler.
Die Daten von mehr als 100 Millionen Bankkunden der US-Bank Capital One sind gehackt worden. Dabei seien Adressen, Telefonnummern, Infos zur Kreditwürdigkeit und Social Security Nummern gestohlen worden. Das FBI hat eine Hackerin festgenommen, die hinter dem Datenklau stecken soll. Außer den Bankkunden in den USA sind auch rund 6 Millionen Kunden in Kanada betroffen. Der Datendiebstahl wird Capital One nach eigenen Angaben im Laufe des Jahres etwa 100 bis 150 Millionen US-Dollar kosten. Vergangene Woche erst hatte der Finanzdienstleister Equifax zugestimmt, bis zu 700 Millionen US-Dollar zu zahlen. Wegen mangelnder Sicherheit, so der Vorwurf, hätten sie einen Cyberangriff überhaupt möglich gemacht. 147 Millionen Menschen waren davon betroffen.
Martina Butler war das aus den USA und damit schauen wir auf den Tag an der deutschen Börse und zwar mit Ulla Herrmann.
Der DAX beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit 6 Wochen. Er verlor knapp 2,2% auf 12.147 Punkte. Gerade als die Anleger dachten, es naht Entspannung im Handelskrieg, da twitterte US-Präsident Donald Trump mal wieder und polterte gegen die chinesische Regierung. Auch die New Yorker Börse war deshalb am Nachmittag mit Verlusten gestartet. Zugleich trüben sich die Geschäftsaussichten der großen Konzerne ein. So hat der Dialysespezialist Fresenius Medical Care zwar den Umsatz gesteigert, aber der Gewinn ging um gut 3/4 zurück. Die Aktie des Bad Homburger Konzerns gab 5,5% nach. Sie zog auch Papiere der Konzernmutter Fresenius mit ihren Krankenhäusern nach unten. Günstigere Tickets und teures Kerosin haben schon dem irischen Billigflieger Ryanair einen Gewinneinbruch beschert. Nun folgte die deutsche Lufthansa mit ernüchternden Geschäftszahlen. Die Aktie der Fluggesellschaft fiel am DAX-Ende um 6% zurück.
Ulla Herrmann war das aus der Frankfurter Börse und zum Börsenschluss notierte in New York der Dow Jones mit 0,09% tiefer und zwar bei 27.198 Punkten. Täglich wächst der Druck auf Deutschland, sich an einer Militärmission in der Straße von Hormuz zu beteiligen. Erst haben die Briten Deutschland und weitere europäische Staaten darum gebeten. Heute tun dies nun die USA. Offiziell gibt sich die Bundesregierung gelassen, berichtet Theo Gers.
Für die Bundesregierung hat sich offenbar nichts geändert, obwohl die USA den Druck aufrechterhalten, zu einem möglichen Militäreinsatz in der Straße von Hormuz Farbe zu bekennen. Die USA haben Deutschland förmlich gefragt, zusammen mit Frankreich und Großbritannien bei der Sicherung der Straße von Hormuz mitzuhelfen und iranische Aggression zu bekämpfen. So lautet heute der elektrisierende Satz einer Sprecherin der US-Botschaft in Berlin, der die Bundesregierung aber kalt lässt. Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, die USA hätten tatsächlich vor kurzem Deutschland und weiteren Verbündeten ihr Konzept für eine Seeraumüberwachungsmission am Persischen Golf vorgestellt und um Beiträge gebeten. Die Bundesregierung hat dies zur Kenntnis genommen, aber keinen Beitrag in Aussicht gestellt, betont man im Auswärtigen Amt. Genauso stellt auch Nils Schmid, der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, den Vorgang gegenüber dem Deutschlandfunk dar.
Diese Anfrage ist nichts Neues. Die Bundesregierung hat diese schon abgelehnt. Heiko Maas hat das letzte Woche im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages entsprechend berichtet. Und deshalb gibt es auch für die deutsche Regierung keinen Anlass, von dieser Ablehnung abzurücken.
Denn Deutschland und bislang auch Frankreich und Großbritannien legen großen Wert darauf, sich von Donald Trumps Politik des maximalen Drucks auf den Iran abzusetzen. Deshalb gäbe es keinen Beitrag der Marine zu einer Militärmission, so Nils Schmid.
Die deutsche Regierung und auch unsere europäischen Partner haben bislang großen Wert darauf gelegt, gebührenden Abstand zur Militärmission der Amerikaner zu halten, um nicht in einen Krieg hineinzurutschen und um Diplomatie und Deeskalation am Golf vorwärts zu bringen und der amerikanischen Eskalationslogik entgegenzutreten.
Gleichzeitig wird aber die Alternative, der von Großbritannien schon vor einer Woche vorgeschlagene europäische Einsatz, immer unwahrscheinlicher. Selbst wenn Großbritannien, Frankreich und Deutschland ihre Kräfte bündeln würden, käme keine Streitmacht zusammen, die den Iran beeindrucken könnte. Das ist auch eine Erklärung für den Schwenk des neuen britischen Premiers Boris Johnson hin zu einer britischen Beteiligung an einem von den USA geführten Einsatz. Dieses Ausscheren macht aber die Fragezeichen hinter einem europäischen Einsatz noch größer, betont auch Nils Schmid.
Also wir sind uns mit der CDU einig, dass eine Beteiligung am amerikanischen Einsatz nicht in Frage kommt. Und bei einer europäischen Mission haben wir immer Wert darauf gelegt als SPD, dass wir gebührenden Abstand zu der Militärmission der USA auch bei einer eigenständigen europäischen Mission waren. Aber ein Bundeswehreinsatz im Rahmen einer europäischen Mission steht auch nicht auf der Tagesordnung.
Die USA bitten Deutschland förmlich um die Beteiligung an einer Hormuz-Mission. Theo Gers berichtete aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio. Und er hat es gerade schon angedeutet. Vieles deutet in London darauf hin, dass der neue Premierminister Boris Johnson einen Schwenk in der Krisenpolitik macht. Noch bis gestern wollte er ausdrücklich eine europäische Mission. Nun ist er offenbar bereit, doch mit US-Präsident Donald Trump gemeinsame Sache zu machen. Aus London berichtet Deutschlandfunk-Korrespondent Corbinian Frenzel.
Der beste Weg aus der Tankerkrise sei ein europäischer Ansatz, unterstützt von den USA. Das ist die neue Tonlage aus dem britischen Außenministerium, nur eine Woche nach dem Vorstoß der scheidenden Regierung in London, auf die Krise am Persischen Golf mit einer europäischen Mission zu antworten. Washington soll jetzt also mit an Bord kommen bei einer möglichen Marinemission. Für Dominic Raab, den frisch gekürten Außenminister, ist das keine Kursfrage. Es geht hier nicht um einen geopolitischen Streit USA versus EU. Es geht darum, uns in die beste Ausgangslage zu versetzen, mit einer möglichst breiten Koalition, um internationales Recht durchzusetzen. Und deshalb ist aus meiner Sicht eine amerikanische Unterstützung für eine europäisch geführte Mission wichtig. Bei den europäischen Partnern, vor allem in Deutschland und Frankreich, dürfte der neue Kurs in London dennoch größere Fragezeichen aufwerfen. Nähert sich die neue britische Regierung der Linie des maximalen Drucks auf den Iran, wie von US-Präsident Trump propagiert? Will Boris seine Special Relationship mit Donald möglicherweise auch auf diese Weise untermauern? Genährt werden die europäischen Bedenken durch Informationen, wonach Großbritannien offenbar gegenüber den USA die Bereitschaft angedeutet habe, sich an der US-Militärmission Sentinel im Golf vom Oman zu beteiligen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet, dass London ein entsprechendes Angebot bei einer Truppenstellerkonferenz Ende letzter Woche in den USA gemacht haben soll. Washington hatte die Mission im Juli angekündigt, als Reaktion auf Angriffe auf Tanker im Golf von Oman, für die Washington die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich macht. Beim Atomabkommen bleibt die britische Regierung auf europäischem Kurs, den Deal mit Teheran am Leben halten zu wollen. Das sei erst am Sonntag bei einem Treffen hoher Diplomaten der Vertragsparteien klar geworden, berichtet die Süddeutsche Zeitung weiter. Eine schnelle Lösung für den vom Iran festgesetzten britischen Tanker Stena Imperio und seine Crew zeichnet sich vor dem Hintergrund dieser Debatten nicht ab. Das gilt auch für den Vorschlag des iranischen Präsidenten Rouhani. Er hatte einen Austausch ins Spiel gebracht. Das britische Schiff gegen den von den Briten seit Anfang Juli in Gibraltar festgehaltenen und mit iranischem Erdöl beladenen Tanker.
No, there's no quid pro quo.
Es gibt kein Quid pro quo, stellte Außenminister Raab klar.
We were absolutely lawfully entitled.
Wir hatten das internationale Recht auf unserer Seite, den Tanker festzusetzen, weil der mit seiner Öllieferung an Syrien Sanktionen zu brechen drohte. Die Festsetzung der Stena Imperio geschah gegen das Recht.
The Stena Imperio was unlawfully detained.
Gibt es da einen Schulterschluss am Golf zwischen den USA und Großbritannien? Corbinian Frenzel berichtete aus London. Wenn auch Sie den Eindruck haben, dass Sie auf den Straßen immer mehr Menschen sehen, die keine Wohnung haben, dann ist das leider nicht nur ein Eindruck. Die Zahlen sprechen eine traurige Sprache. In den letzten 3 Jahren ist die Zahl der Wohnungslosen um 15-20% gestiegen, auf etwa 650.000. Volker Findhammer berichtet.
Eine offizielle Statistik der Wohnungslosigkeit in Deutschland gibt es nicht, seit Jahrzehnten nicht, obwohl das Problem nicht erst seit dem zunehmenden Wohnungsmangel in den Städten bekannt ist.
Wir gehen schon davon aus, dass zumindest in der Vergangenheit es kein besonders großes Interesse gegeben hat, auf Bundesebene genauer wissen zu wollen, wie viele Wohnungslose in Deutschland leben.
Sagt Verena Rosenke, die Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe. Die amtierende Bundesregierung hat erstmals einen Referentenentwurf für eine bundesweite Erfassung über die Wohnungslosigkeit vorgelegt. Je nachdem, wie der am Ende verabschiedet wird, könnte es ab dem Jahr 2021 erstmals zu einer offiziellen Dokumentation der Wohnungslosigkeit in Deutschland kommen. Bis dahin aber bleibt man weiter auf Schätzungen angewiesen, wie dies auch die Bundesarbeitsgemeinschaft seit Jahren tut, um für die gesellschaftliche Debatte wenigstens eine annähernde Orientierungsgröße zu haben. Methodische Korrekturen führen in diesem Jahr zu niedrigeren Schätzungszahlen, betont Rosenke. So gab es im Jahresverlauf 2017 650.000 Menschen ohne Wohnung. darunter aber auch viele, die nicht dauerhaft wohnungslos blieben. So waren am Stichtag, 30. Juni, ca. 440.000 Menschen in Deutschland wohnungslos, davon ein Drittel in kommunalen oder freien Einrichtungen und gut zwei Drittel der Wohnungslosen anerkannte Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften.
Auch wenn die Zahl der Wohnungslosen niedriger ist als bislang von uns geschätzt, gibt es keinen Grund zur Entwarnung, denn tatsächlich sind die Wohnungslosenzahlen beispielsweise in Bayern und Nordrhein-Westfalen von 16 auf 17 um ca. 29% gestiegen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass in Deutschland insgesamt die Wohnungslosenzahlen um ca. 15-20% von 2016 nach 17 angestiegen sind.
Die oftmals, weil offensichtlich mit Wohnungslosigkeit verbundene Obdachlosigkeit hat einen Anteil von 11% an der gesamten Wohnungslosigkeit und ist in den letzten Jahren deutlich durch die EU-Binnenzuwanderung aus Ost- und Südosteuropa geprägt. Nach wie vor sind das unzureichende Angebot an bezahlbarem Wohnraum, der Rückgang der preisgebundenen Sozialwohnungen und die Verfestigung der Armut die wichtigsten Gründe für die Zunahme der Wohnungslosigkeit, betont Rosenke.
Es fehlt insbesondere an bezahlbarem Wohnraum für die steigende Zahl von Menschen im Niedrigeinkommensbereich und für die Menschen, die Transferleistungen, also zum Beispiel ALG II, beziehen. Die Armutsrisikoquote ist bei Mieterinnen und Mietern deutlich gestiegen und betrug im Jahr 2015 knapp 29%. Insbesondere betroffen sind junge Erwachsene bis 35 Jahren.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft fordert deshalb bis zu 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr. Die aktuellen Fördermaßnahmen der Bundesregierung würden es jedenfalls nicht schaffen, den Anteil der Wohnungen, die aus der bisherigen Sozialbindung herausfallen, zu ersetzen. Deshalb sollte auch mehr für den gemeinnützigen Wohnungsbausektor getan werden.
Die Menschen, über die wir hier sprechen, denen nützt das wenig, wenn in Eigentumswohnungen oder Eigenheime investiert wird. Die benötigen preiswerten, bezahlbaren Wohnraum und das vor allen Dingen im Bereich der kleinen Wohnungen, weil doch der größte Teil der wohnungslosen Menschen alleinstehende Haushalte sind.
Rosenke forderte deshalb auch die Kommunen auf, Anreize dafür zu schaffen, damit auch die Wohnungswirtschaft mehr Wohnungen für Wohnungslose zur Verfügung stellt und darüber hinaus auch bei privaten Vermietern den nötigen Wohnraum zu akquirieren.
Immer mehr wohnungslose Menschen in Deutschland. Aus Berlin berichtete Deutschlandfunk-Korrespondent Volker Findhammer. Advent vor 2,5 Jahren. Der islamistische Terrorist Anis Amri rast mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. 12 Menschen riss er in den Tod. Danach gab es viel Kritik an der Berliner Polizei. Heute hat die Behörde dazu einen Bericht vorgelegt und gibt zu, ja, vor allem bei der Betreuung der Opfer und ihrer Angehöriger haben wir Fehler gemacht. Claudia von Laak berichtet.
3 Untersuchungsausschüsse in Bund und Ländern kümmern sich um die Frage, wie konnte es zum Anschlag auf den Breitscheidplatz kommen, warum wurde er nicht verhindert? Der Einsatz der Berliner Polizei nach dem Attentat ist dabei bislang nicht untersucht worden. Die Polizeipräsidentin selber hat heute den behördeneigenen Abschlussbericht vorgelegt. Von Fehlern der Einsatzkräfte will Barbara Slowik nicht sprechen.
Ich weiß nicht wirklich, ob ich jetzt von Fehlern sprechen würde. Die Schutzausstattung war nicht wirklich professionell. Die Nachsorge, insbesondere mit Blick auf die Angehörigen, ich glaube, das war ein zentraler Punkt, der auch deutlich kritisiert wurde. Jetzt eindeutig von Fehlern zu sprechen in diesem Zusammenhang, sehe ich nicht.
Diese Einschätzung von Berlins Polizeipräsidentin macht den FDP-Innenpolitiker Marcel Lute sprachlos. Oppositionspolitiker Lute, auch Mitglied im Amri-Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses, kennt Interna und bewertet den Polizeieinsatz so.
In Anbetracht des immensen Chaoses bei der Berliner Polizei unmittelbar nach dem Anschlag, da kann man nicht von Defiziten sprechen, sondern einfach nur von fatalen Fehlern. Es ist ein fürchterlicher Euphemismus, in Anbetracht von 12 Toten tatsächlich von Unregelmäßigkeiten oder kleinen Versäumnissen zu sprechen.
Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion zählt auf, das Lagezentrum sei ungenügend besetzt gewesen. Die Polizei habe anfangs auf 2 verschiedenen Kanälen gefunkt, sodass die Kommunikation nicht funktioniert habe. Der wesentliche Fehler sei gewesen, dass Berlin die Fahndung zu spät ausgelöst habe.
Bayern war schneller, Thüringen war schneller, die haben alle reagiert. Und damit letztlich auch den Tatverdächtigen die Flucht zu ermöglichen, ist ein absolutes Versagen gewesen. Und das jetzt kleinzureden, muss ich sagen, ist ein Hohn gegenüber den Opfern.
Widerspruch seitens der Polizeipräsidentin. Es habe keinen zeitlichen Verzug bei der Fahndung gegeben, sagt Barbara Slowik. Ein internes Dokument der Polizei stützt dagegen die Aussage des FDP-Innenpolitikers. Danach löste Berlin die Fahndung 2,5 Stunden später als Bayern, Brandenburg und Thüringen aus. Der Täter Anis Amri konnte die Stadt unerkannt in einem Fernbus verlassen. Berlin hat Konsequenzen aus dem Anschlag gezogen. Als erstes Bundesland hat die Hauptstadt eine zentrale Anlaufstelle für Opfer von Terroranschlägen aufgebaut. Die Polizei wurde besser ausgestattet, die Strukturen verändert, eine sogenannte Führungsgruppe für Großlagen gebildet. Öffentliche Veranstaltungen werden seit dem Anschlag besser abgesichert. Polizeipräsidentin Slowik.
Ich glaube, dass Berlin mit all den Maßnahmen, die noch vorgesehen sind, aber die auch schon umgesetzt worden sind, in einer Höhe von 90 Millionen Euro, das muss man auch mal dazu sagen in den letzten Jahren, jetzt wirklich im nationalen und im internationalen Vergleich wirklich professionell und zeitgemäß aufgestellt ist, auch konzeptionell.
So hat die Berliner Polizei inzwischen eine Internetplattform aufgebaut, auf die Bürgerinnen und Bürger nach Anschlägen eigene Bilder und Videos hochladen können, um so die Polizei bei Fahndung und Aufklärung zu unterstützen.
Die Berliner Polizei hat Konsequenzen aus dem Anschlag vom Breitscheidplatz vor 2,5 Jahren gezogen. Aus unserem Landesstudio Berlin war das Claudia van Laak. A$AP Rocky ist ein bekannter US-amerikanischer Rapper. Eigentlich war er gerade auf Welttournee. Doch vor mehreren Wochen hat die schwedische Justiz ihn in Untersuchungshaft genommen, wegen einer Schlägerei in Stockholm. Heute begann sein Prozess. Zum Politikum geworden ist dieser Fall, weil US-Präsident Trump per Twitter seine Freilassung gefordert hatte. Carsten Schmiester berichtet aus Stockholm.
Für Stockholmer Verhältnisse war es ein ziemlicher Rummel um den Rapper am Morgen vor Gericht. Allein etwa 70 Reporter wollten rein. Die Mutter des Angeklagten war eigens aus den USA angereist. Die Verhandlung begann mit leichter Verspätung, auch das eher unschwedisch. Sowie die weiteren Umstände des Verfahrens, das seit Tagen die ersten Seiten der Zeitungen füllt. Aber nicht wegen der Anklage. Mutmaßliche Körperverletzung. Da passiert auch hier Schlimmeres. Doch dieser Prozess ist zum Politikum geworden. US-Präsident Donald Trump hatte für A$AP Rocky, bürgerlich Rakim Meyers und gegen Schweden getwittert, dessen Regierungschef Stefan Löfven nicht wie erwünscht für das Ende der Untersuchungshaft sorgen wollte. So gehe das hier nicht, war die Antwort. Die schwedische Justiz sei unabhängig. Was Trump und die Anwälte der Angeklagten eint, ist aber der Glaube an ihre Unschuld. Und das sieht auch Ivan Valiola so, ein Fan von A$AP Rocky. Er kritisierte die wochenlange Untersuchungshaft. Wenn man ihn freigelassen hätte, hätte er die Tour fortsetzen können. So sind ihm sehr viele Einnahmen verloren gegangen. Schweden sollte ihm das erstatten. Außerdem, die Art und Weise, wie der Fall hier behandelt wurde, war furchtbar. Ich finde das nicht okay. Der Rapper und seine Begleiter waren Ende Juni in eine blutige Schlägerei in Stockholm verwickelt worden, bei der ein Mann zu Boden gerissen und erheblich verletzt worden war. Die Staatsanwaltschaft hatte die Männer Anfang Juli wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft nehmen lassen und sie wegen mutmaßlicher Körperverletzung angeklagt. Höchststrafe 2 Jahre. Slobodan Jovicic, der Anwalt des 30-Jährigen, hat diesen Vorwurf heute erneut zurückgewiesen. Rakim Meyers bestreitet die Straftat und er bestreitet auch seine Schuld. Er gibt zu, den Kläger zu Boden geworfen, ihm auf den Arm getreten und einen Hieb gegen die Schulter verpasst zu haben, aber er macht dafür Notwehr geltend. Eine am Ort des Geschehens sichergestellte zerbrochene Flasche habe er, anders als von der Staatsanwaltschaft dargestellt, nicht als Waffe benutzt. Der Strafrechtler Dennis Martinson bemängelte im Sender SWT das offensive Vorgehen der Verteidigung. Gleich zu Beginn der Verhandlung, als der Staatsanwalt die Anklage verlesen und auch die Glasflasche erwähnt hat, hat der Verteidiger den Staatsanwalt kritisiert und 3 Fragen an ihn gestellt. Ich fand das ein bisschen seltsam und meine, es wäre taktisch besser gewesen, hätte er damit gewartet. Der Prozess ist auf 3 Verhandlungstage angesetzt, er geht am Donnerstag weiter und soll am Freitag enden. Experten erwarten im Fall einer Verurteilung Geld- oder Haftstrafen von bis zu 3 Monaten. Dazu verlangt der bei der Schlägerei verletzte 19-Jährige umgerechnet etwa 13.000 Euro Schmerzensgeld.
In Schweden hat der Prozess gegen den US-Rapper A$AP Rocky begonnen, Carsten Schmiester berichtete. Und jetzt hat Tobias Zien für Sie noch eine Auswahl aus den Zeitungskommentaren von morgen.
Der Angriff im Frankfurter Hauptbahnhof, bei dem ein 8-jähriger Junge getötet wurde, beschäftigt noch immer die Kommentatoren der Zeitung. Die neue Osnabrücker Zeitung schreibt: Der Tod kommt aus dem Hinterhalt. Die Tat ist extrem grausam und sie vollzieht sich in aller Öffentlichkeit. Attacken wie die auf dem Frankfurter Hauptbahnhof erschüttern das Sicherheitsgefühl der Menschen wie kaum ein anderes Verbrechen. Denn sie zeigen, es kann jeden treffen. Nicht mal Kinder sind sicher, wenn Psychopathen, Terroristen oder andere Gewalttäter zuschlagen. Der Weser-Kurier aus Bremen notiert: Gegen eine solche Wahnsinnstat wie auf dem Frankfurter Hauptbahnhof ist vermutlich kein wirksamer Schutz möglich. Zugangskontrollen jedenfalls brächten nichts. Täter könnten sich eine Bahnsteigkarte oder ein Zugticket kaufen. Es ist schwer zu akzeptieren, aber gegen die Bedrohung durch Menschen, die Undenkbares tun, lässt sich keine Vorsorge treffen. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Zur Wirklichkeit gehört, dass keine Videokamera und keine noch so scharfe Überwachung überall vor Mördern oder psychisch vorbelasteten Tätern schützen können. Zur Wahrheit gehört auch, dass bei Gewaltdelikten die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger noch überproportional hoch ist. Gleichzeitig können Nationalität und Hautfarbe aber keine Erklärung liefern für Verbrechen oder Wohlverhalten eines Menschen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist zu lesen: Innenminister Seehofer, gewiss kein migrationspolitisches Weichei, führte vor, wie verantwortungsvoller Umgang mit einer solchen Wahnsinnstat aussieht. Er hat nichts kleingeredet oder vertuscht, wie zuvor von der AfD behauptet, die selbst nicht davor zurückscheute, ein solches Verbrechen für ihre Propaganda zu nutzen. Die USA haben Deutschland um militärische Unterstützung bei der Sicherung des Handelsverkehrs durch die Straße von Hormus gebeten. Die westfälischen Nachrichten aus Münster führen aus: Die von den USA und nun auch von den Briten befeuerte Koalition der Willigen ist ein heißes Eisen. Deutschland sollte kühlen Kopf bewahren und weiter auf Europa setzen. Und das hat sich bislang eindeutig auf eine diplomatische Lösung im Konflikt mit dem Iran festgelegt. Die Freie Presse aus Chemnitz ist folgender Meinung: Diese Schutzmission auf hoher See bei Hormus birgt zu große Gefahren. Dort haben weder deutsche noch andere europäische Soldaten etwas verloren. Es geht doch hier nicht um die Freiheit der Seefahrt. Europäische Handelsrouten sollten nicht mehr mit Kanonenbootpolitik aus längst vergangenen Zeiten gesichert werden.
Danke, Tobias Zien, für diesen Blick in die Zeitungen von morgen. In Leipzig tobt ein Kulturkampf zwischen Künstlern der Stadt und der AfD. Mehr dazu hören Sie in unserem Kulturmagazin Fazit mit Sigrid Brinkmann. Morgen früh fragt dann mein Kollege Mario Dubovicek den SPD-Außenpolitiker Nils Schmid, ob sich Deutschland an einer Mission an der Straße von Hormus beteiligen sollte. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.